Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 5. Juli. Heute geht's bei uns um Folgendes. In der Nacht wurde eine Wiese beim Gaswerk Areal in Bern besetzt.
Wir haben bestimmte Projekte hier am Laufen. Das heißt, wir haben bestimmte so Grundvisionen, für welche wir Ressourcen angesammelt haben, um die Grundinfrastruktur zu bauen.
Wir sprachen mit den AktivistInnen über ihre Visionen für die große Wiese neben der Aare. Dann, was, wenn das Auto plötzlich stärkere Gefühle weckt als der Ehemann?
Objektsexualität ist ein ziemlich unbekanntes Phänomen. Es ist nämlich die Tatsache, dass Menschen sagen, sie sind nicht in einen anderen Menschen verliebt, sondern in einen Gegenstand.
Der Psychoanalytiker Udo Rauchfleisch ist nächste Woche in Bern und spricht über Objektsexualität. Und zum Schluss?
Das Genre Kino oder der fantastische Film ist eigentlich immer an der Spitze der Filmentwicklung. Das fängt schon an mit den Méliès-Filmen, mit den ersten Trickfilmen vor bald 120 Jahren und zieht sich eigentlich weiter bis zu Avatar oder auch Lord of the Rings.
Die Avantgarde der Filmtechnologie trifft sich ab morgen in Neuenburg am Festival des fantastischen Films NIFF. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Westschweizer Tamedia-Redaktionen setzen ihren Streik fort. Sie protestieren damit gegen die Pläne der Tamedia-Unternehmensleitung, die gedruckte Ausgabe der Tageszeitung Le Matin einzustellen. Während sich die Deutschschweizer Tamedia-Redaktionen solidarisieren, reagiert die Unternehmensleitung scharf und drohte den Mitarbeitenden mit sofortigen Kündigungen, falls sie nicht an den Arbeitsplatz zurückkehrten. Laut Mitteilung der Mediengewerkschaft Impressum gibt es heute eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Konzernleitung und Mitarbeitenden vor der Schlichtungsstelle des Kantons Waadt. Danach will die Redaktionsversammlung über weitere Schritte entscheiden. Der Medienkonzern Tamedia steht seit Monaten in der Kritik wegen Sparmaßnahmen, Entlassungen und Fusionen. Der Bundesrat will wissenschaftliche Pilotversuche mit Cannabis zukünftig ermöglichen. Er verspricht sich dadurch mehr Wissen, wie sich weniger strenge Regeln auf den Umgang mit Cannabis auswirken. Dazu hat der Bundesrat nun eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Die Frist endet Ende Oktober. Grund für die Gesetzesänderung ist, dass geplante Pilotprojekte unter anderem auch der Stadt Bern gescheitert sind, weil die gesetzliche Grundlage dafür fehlte. Massenproteste in Nicaragua haben inzwischen über 300 Todesopfer gefordert. Seit Monaten fordern tausende Menschen den Rücktritt von Präsident Daniel Ortega. Die Regierung reagiert mit brutaler Repression. Die Demonstrierenden kritisieren Korruption und Misswirtschaft der Regierung des ehemaligen Guerillakämpfers und Hoffnungsträgers Daniel Ortega. Das Nachrichtenportal Amerika 21 spricht von einer starken Einmischung der USA. Die US-Behörden hätten über 4 Millionen Dollar ausgegeben, um den Grundstein für den Aufstand gegen Ortega zu legen. Dies unter anderem darum, weil Ortegas Reformvorschläge für das fast bankrotte Sozialversicherungssystem in Nicaragua die Unternehmen zu stark in die Pflicht genommen hätten. Das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran geht weiter. Nachdem die USA das historische Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hatten, hat der Iran wiederholt gedroht, die Straße von Hormuz zu schließen und damit den Persischen Golf zu blockieren. Dadurch würde der Erdölexport der Golfanrainerstaaten massiv eingeschränkt. Die USA wiederum kündigten nun an, man werde die Freiheit der Schifffahrt und des freien Handels mit allen Mitteln verteidigen, die das internationale Recht zulasse. Die Gefahr eines neuen Golfkrieges nimmt damit weiter zu. Damit noch zum Wetter. Morgen, Freitagmorgen, ist es noch trüb und nass. Am Nachmittag zeigt sich dann wieder vermehrt die Sonne bei 25 Grad. Am Wochenende bleibt es sonnig und warm bei bis zu 26 Grad.
Rabe Info.
Ich bin groß, grün, umzäunt und seit Jahren einsam. Mit diesen Worten teilt die Wiese neben dem Kulturzentrum Gaskessel mit, dass sie seit letzter Nacht belebt wird. Das Kollektiv Anstatt möchte das Areal öffnen für einen Versuch einer solidarischen und antikapitalistischen Gesellschaft. Es möchte an der Aare einen Platz schaffen, fernab von leistungs- und konsumorientierten Strukturen. Katrin Hiss, du warst heute früh vor Ort. Wie wurdest du empfangen?
Ja, ich war kurz vor acht unten auf diesem Areal. Das Areal ist von der Besitzerin der EWB umzäunt. Es hängt aber ein Hinweis des Kollektivs am Gitter, dass man doch auf sich aufmerksam machen soll, wenn man ins Gespräch kommen möchte. Ich habe das dann auch gemacht. Die Menschen waren zwar ziemlich beschäftigt, aber haben mich gleich bemerkt und reingebeten. Es regnete in Strömen, wir haben uns in einen Bauwagen verzogen und mir wurde Kaffee angeboten.
Seit letzter Nacht wird die Wiese also belebt vom Kulturzentrum Gaskessel flussaufwärts. Was gibt es denn jetzt bereits dort?
Das Kollektiv war und ist bestimmt auch jetzt gerade noch am Aufbauen von ersten Strukturen. Neben mehreren großen Transpis, welche darauf aufmerksam machen, dass die Wiese nun solidarisch genutzt werden soll, gibt es bereits einige Zelte. Es gibt so etwas wie einen überdachten Küchenbereich, es gibt verschiedene Bauwagen, ein altes Feuerwehrauto, ein Boot und viele Baumaterialien.
Worum geht es den BesetzerInnen und Besetzern?
Das Kollektiv Anstatt möchte ein alternatives Stadtexperiment realisieren, fernab von Kommerz, Konsum und Rentabilität, dafür mit basisdemokratischen Strukturen als Treffpunkt zum Spielen, Austauschen, Vernetzen und Ausprobieren. Aber eigentlich möchte ich einige der Menschen, welche ich dort angetroffen habe, lieber gleich selbst zu Wort kommen lassen.
Hallo zusammen. wir sind hier heute Nacht auf dem Gelände gekommen, weil wir möchten einen freien Raum hier erschaffen. Und wir sind jetzt ein bisschen übermüdet, aber wir finden es schön, mit euch so kommunizieren. Und wir probieren auch zu sagen, kurz und bündig, was sind unsere Ideen ungefähr. Ja, wir möchten so einen Raum kreieren hier, das ist frei und frei in dem Sinn, das ist nicht gebunden zu Strukturen und Rahmen, die sind diktiert vom Regierung und vom Staat. Und wir würden gerne das mitgestalten. Wir haben schon Ideen und Visionen, aber wir würden gerne das auch mitgestalten mit anderen interessierten Menschen. Und haben wir auch ein Nachhaltigkeitskonzept.
Wir sind heute Nacht eingetroffen, es regnet immer noch. Wir hatten einen kurzen Besuch von der Polizei, die waren freundlich.
Wir haben bestimmte Projekte hier am Laufen, das heißt, wir haben bestimmte so Grundvisionen, für welche wir Ressourcen angesammelt haben, um die Grundinfrastruktur zu bauen. Dazu haben wir so persönliche Projekte gefunden. Wir haben uns ein Boot organisiert, welches wir vielleicht zu einem Café umgestalten möchten, welches wir dann wiederum teilen möchten mit anderen Menschen, respektive wir nicht unbedingt nur servieren möchten, sondern mit Menschen frei sind, um an diesem Ort Café zu machen. Das ist so unser Grundprinzip, wie dass wir diese Projekte gestalten möchten.
Unsere Einstellung zum Freiraum ist, dass wir diesen Raum wie als Basis möchten, dieses Areal hier unten an der Aare als Basis möchten, um darauf etwas entstehen zu lassen, wo viele Menschen unabhängig von irgendwelchen Schranken so niederschwellig wie möglich zu uns kommen können und hier ihre Ideen verwirklichen können, um sie irgendwie aus ihrem grauen Arbeitsalltag herauszuholen. Aus diesem Grund haben wir den Namen Anstatt gewählt. Wir möchten hier einen Ort kreieren, der viele Aspekte des Menschenlebens im urbanen Raum auch ermöglicht, nur auf eine andere Weise, ohne Konsumzwang, ohne kapitalistische Strukturen.
Wir versuchen, einen Platz zu schaffen, an welchen wir nicht unbedingt nur konsumieren, sondern etwas kreieren für andere und für uns, an welchem wir unsere Dinge mit Liebe machen und diese Liebe auch vermitteln können, an dem wir nicht in diese tägliche Langeweile verharren, sondern in unserem Flow bleiben.
Und wir haben die Eigentümerin kontaktiert und wir müssen jetzt halt ein wenig abwarten, was da geschieht, wie sich das verändert, wie die Gespräche laufen. Und unser Ziel ist es, das Gelände nachhaltig zu öffnen. Und wir hoffen, euch möglichst bald bei uns willkommen zu heißen.
Das waren einige Menschen vom Kollektiv Anstatt. Sie haben letzte Nacht die Wiese des Gaswerkareals besetzt. Bevor wir ergründen, was es mit der Objektsexualität auf sich hat, gibt's hier zuerst Früchte des Zorns mit Mein Manifest.
Nimm dir Zeit und denk nach, was du vom Leben willst. Komm mit wenig Geld aus, das macht dich nicht so erpressbar. Klau nur von den Reichen und von Unternehmen. Und lass dich um dein Leben nicht bestehlen. Sei manchmal auch mutiger, als du es wirklich bist. Weil mutige Herzen sich multiplizieren. Leg dir ein dickes Fell zu, wenn man dich fertig machen will. Bauernlösung für alle und nicht nur für dich selbst. Das ist mein Code, das ist das, wonach ich lebe. Egal, ob's dir gefällt. Das ist sowas wie ein Fahrplan für mein Leben, der mich am Leben hält. Das sind die Wegweiser, die ich mir setze, damit ich nicht den Überblick verliere. Wie eine Taschenlampe in der Dunkelheit, aus Entmenschlichung, sagt Zwänge und Gier. Werte andere nicht ab, um was Besonderes zu sein. Fühl, dass du ein Teil von allem bist. Verachte andere nicht, nur weil sie andere Ziele haben. Bekämpf die Regeln und nicht die, die danach spielen. Glaub niemandem, dass du hässlich oder wertlos bist. Versuch zu heilen von dem ganzen Schrott, der in dir ist. Such dir Freunde, Freundinnen, denen du vertrauen kannst. Mach dich verletzlich und lass sie an dich ran. Das ist mein Kodex, das ist das, wonach ich lebe. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das verstehen. Das ist etwas, das mir immer wieder Kraft gibt, auch nach dem Fallen aufzustehen. Das ist das Letzte, was zerknüppelt wird, egal, womit man mich auch schlägt. Etwas, das meine Hoffnung wärmt und mich durch den ganzen Wahnsinn trägt. Teil die Welt nicht ein in gute oder böse Menschen. An uns allen wird gezerrt, wir alle sind zerrissen. Gesteh dir Fehler zu, weil du hier aufgewachsen bist. Und wenn du Scheiße baust, trag die Verantwortung dafür. Sei zärtlich zu anderen und zu dir selbst. Und mach keinen Urlaub in dem Elend anderer Menschen. Wenn etwas Neues entstehen soll, mach das, was du nicht kannst. Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Das sind meine Regeln, das ist das, wonach ich lebe. Mag sein, dass das für dich auch passt. Und dabei hab ich all die Regeln und Gesetze doch eigentlich immer so gehasst. Doch diese hier mach ich mir selber, damit ich nicht das Gute in mir selbst verliere. Damit mein Denken und mein Fühlen nicht zerrieben wird durch diese Wirklichkeit aus Sand Papier. Das ist mein Manifest, das ist das, wonach ich lebe. Vielleicht fühlst du das ja auch. Und ich will das immer wieder hinterfragen und aussortieren, was ich davon nicht mehr brauch. Und ich will auch niemand hier erzählen, wie man zu leben hat und wie auch nicht. Und es gibt auf dieser Welt schon so viel Wahrheiten und meine hier gilt erstmal nur für mich.
Rabe Info. Wer in puncto sexueller Orientierung vom traditionellen Mann-Frau-Muster abweicht, hat in unserer heutigen, eigentlich liberalen Gesellschaft immer noch einen schweren Stand. Davon kann die LGBTIQ-Community ein Liedchen singen. Ein Liedchen singen können davon auch Menschen, die nicht zu anderen Menschen eine Liebesbeziehung pflegen, sondern zu Gegenständen. Die sogenannte Objektsexualität ist ein weitgehend unbekanntes Phänomen. Dem Abhilfe schaffen will Udo Rauchfleisch. Er ist Psychologe, Psychotherapeut und emeritierter Professor für klinische Psychologie und hält nächste Woche in der Villa Stucki einen Vortrag zum Thema Objektsexualität. Gisela Voitz hat mit Udo Rauchfleisch telefoniert.
Objektsexualität ist ein ziemlich unbekanntes Phänomen. Es ist nämlich die Tatsache, dass Menschen sagen, sie sind nicht in einen anderen Menschen verliebt, sondern in einen Gegenstand. Das sind meist größere Gegenstände, also nicht etwa ein Schlüssel oder ein Handy, sondern das kann ein Auto sein, eine Lokomotive, das können auch ein Chemie sein oder irgendwas anderes aus der Umwelt, was fest ist oder auch beweglich ist, aber ist die Liebe zu einem Objekt, das als Liebespartner, Liebespartnerin erlebt wird.
Sind solche Menschen denn ausschließlich auf Objekte ausgerichtet oder gibt es da auch zwischenmenschliche Beziehungen?
Ja, das ist wichtig, sich vor Augen zu halten. Das heißt nicht, dass diese Person beziehungsunfähig wäre. Also einmal hat sie ja Beziehung zu dem Objekt, aber das sind auch Menschen, die durchaus nahe und ihnen emotional wichtige Beziehungen zu anderen Menschen haben, also zu Familienangehörigen, Freundinnen und Freunden. Aber die sexuell erotischen Wünsche und die Beziehung, die richtet sich auf ein Objekt, was auch sich ändern kann. Also wie Menschen auch verschiedene Beziehungen eingehen zu verschiedenen Partnerinnen oder Partnern, so kann sich auch dieses Objekt verändern. Aber die Liebesgefühle richten sich nur auf ein Objekt.
Erotische Anziehungskraft, Sie haben es gesagt, der Begriff heißt ja eben nicht Objektliebe, sondern Objektsexualität. Bedeutet denn Objektsexualität automatisch auch ein physisches Verlangen zu diesem Gegenstand?
Ja, wobei vielleicht ist auch die Bezeichnung, die nun halt üblich geworden ist, auch nicht die beste, wenn man sagt Objektsexualität. Es geht eben nicht nur um sexuelle Nähe, sondern auch um die Liebe, die Liebesgefühle, die sehr stark sind, aber auch das sexuelle Begehren, wobei natürlich eine sexuelle Vereinigung mit einem Objekt nicht möglich ist, aber diejenigen sagen, die Nähe des Objekts und sich auch vielleicht an dieses Objekt zu pressen und die Nähe zu spüren, das ist so etwas wie Menschen, die auf Menschen ausgerichtet sind, das mit ihren Partnerinnen oder Partnern erleben.
Aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt das Gefühl, dass mehr Männer als Frauen von Objektsexualität betroffen sind. Ist das so?
Nein, da scheint auf jeden Fall ungefähr gleich verteilt zu sein. Frauen wie Männer.
Unterscheiden sich denn die Objekte, auf die sich die sexuellen Bedürfnisse richten?
Nein, meines Wissens auch nicht. Also ich habe in einer Sendung vor 14 Jahren eben bei Quer mit dem Patrick Rohr zusammen, da bin ich überhaupt auf das Phänomen gestoßen, da bin ich gefragt worden, ob ich da als Experte quasi auch mitmachte. Und da waren zwei Frauen und ein Mann und war noch ein weiterer Mann, dessen Interview eingeblendet wurde. Man kann nicht sagen, dass es bestimmte technische Dinge wären, die die einen oder die anderen interessierten. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein.
Sie halten am Mittwoch, 11. Juli in der Villa Stucki einen öffentlichen Vortrag zum Thema Objektsexualität. Warum ist es denn wichtig, dass die Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt wird?
Ich denke, es ist eine eben vielleicht kleine Gruppe. Ich kann das nicht mal sagen. Es gibt aber ganz wenig an Forschung, schon gar nicht. Und es gibt auch ganz wenig an Kenntnis in der Öffentlichkeit. Und was sich in der damaligen Fernsehsendung gezeigt hat, und das war sehr mutig, dass zwei Frauen dort im Studio waren und haben über sich berichtet, dass sie nämlich ganz schnell den Eindruck hatten, wir sind vollkommen allein. Es gibt niemanden sonst, der, entschuldigen, in Anführungszeichen, so komische Ideen hat und dass es wichtig ist, dass Menschen, die Ähnliches erleben, einfach erfahren, es gibt das Phänomen und das hat gar nichts mit Krankheit oder irgendwelcher Abartigkeit zu tun, sondern es ist einfach eine Variante, wie Menschen auf, in dem Fall Gegenstände reagieren.
Udo Rauchfleisch ist Psychologe und Psychotherapeut. Nächsten Mittwoch, 11. Juli, hält er in der Villa Stucki einen Vortrag zum Thema Objektsexualität. Infos dazu gibt's auf unserer Website info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Einmal im Jahr treffen sich die FreundInnen des Gruselkinos und des Fantastischen in Neuenburg am NIF am Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Obwohl Horror- und Science-Fiction-Filme inzwischen im Mainstream angekommen sind, kommt es immer noch selten vor, dass sie Oscars gewinnen oder andere renommierte Filmpreise. Auch das NIF ist trotz wachsender Popularität ein Festival des Undergrounds geblieben. Dieses Jahr wird das NIF 18 Jahre alt, wird also volljährig und ab 18 sind bekanntlich alle Filme freigegeben. Michael Spahr fragte Christian Ströhle von NIF, sind die Filme dieses Jahr also noch gruseliger, noch blutiger, noch extremer?
Ich würde jetzt nicht sagen noch extremer, ich würde sagen, die große Herausforderung ist immer das schon sehr gute Niveau, das wir über die letzten paar Jahre oder 18 Jahre aufgebaut haben, dass wir das einfach beibehalten können. Wir sind etwa 10 Leute, die das ganze Jahr durch auf der ganzen Welt, auf allen Filmfestivals, sei es das in Busan, in Korea oder in Berlin oder in Cannes, Toronto und so weiter, die besten Filmperlen suchen und nach Neuchâtel bringen. Filme, die in der Regel eigentlich nicht im Kino laufen, sondern wirklich nur für ein Festivalpublikum gedacht sind.
Der fantastische Film steht im Zentrum des Festivals. Das bedeutet hier Horrorfilme, Science-Fiction-Filme und Fantasy-Filme. Bekannte Figuren in diesen Genres sind Außerirdische oder Zombies oder Werwölfe oder Vampire. Gibt es auch da etwas Neues zu entdecken dieses Jahr?
Natürlich bleiben wir in unserem Credo treu, Grenzen überschreiten zu wollen und nicht unbedingt zu schockieren, sondern einfach auch mit den Zombie-Filmen, mit den Science-Fiction-Filmen, aber auch mit Thrillern so ein wenig den Filmhorizont zu erweitern und Filme zu zeigen, die man eigentlich so nicht sieht. Das Genre Kino oder der fantastische Film ist eigentlich immer an der Spitze der Filmentwicklung. Das fängt schon an mit den Méliès-Filmen, mit den ersten Trickfilmen vor bald 120 Jahren und zieht sich eigentlich weiter bis zu Avatar oder auch Lord of the Rings. Das passt eigentlich alles rein, weil der fantastische Film auch die Technik immer weiter pusht, weil diese Regisseure und Produzenten und Drehbuchschreiber Lust haben, Geschichten zu erzählen, die einfach nicht in unserer Welt so stattfinden, sondern sich neue Welten ausdenken. Und man sieht auch, dass sich diese neue Welten immer weiter entwickeln und sich auch die verschiedenen Genres immer weiterentwickeln. Ich pick jetzt mal einen Film heraus. Der Film heißt Profile, ist eine russische Produktion und ist eine Adaption eines Buches aus Holland, wo es darum geht, dass eine Journalistin für einen Text oder für einen Bericht für ihre Zeitung mit einem Dschihadisten-Anwerber anbangelt und mit ihm anfängt zu diskutieren und dann immer mehr so in seinen Charme gerät und plötzlich immer mehr davon auch überzeugt wird, dass eigentlich dieser heilige Krieg auch sie was angeht. Und dieser Film findet nur auf ihrem Bildschirm statt. Man muss sich vorstellen, sie Skype mit diesem Typen und sie redet mit ihm über Skype und parallel dazu liest sie auf Wikipedia oder spricht mit ihrer Redaktionsleiterin. Und den ganzen Film über 90 Minuten sieht man nur, was sie sagt, was sie spricht auf ihrem Bildschirm. Und das ist auch so ein Screen-Movie, sagt man dann, so eine Weiterentwicklung des fantastischen Films.
Der fantastische Film nimmt ja immer auch aktuelle Themen aus der realen Welt auf. Und ich denke, etwas, das das NIF sicher auch mitgeholfen hat zu schaffen in den letzten 18 Jahren, ist, den fantastischen Film so aus dieser B-Movie-Schmuddelecke herauszulösen und zu zeigen, da wird wichtiges Filmschaffen produziert. Obwohl das eigentlich schon immer auch so war, aber das NIF zeigt, das sind auch wirklich wertvolle Produktionen. Trotzdem ist das NIF irgendwo durch auch ein Underground-Festival geblieben. Wie macht ihr das, dass das NIF immer noch so an der Grenze des Mainstreams steht und nicht völlig in den Mainstream übergegangen ist?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir einerseits sicher immer noch diese B-Movies haben, dass wir diesen Underground-Charakter haben, aber auch gleichzeitig doch schon eher auch Mainstream-Filme zeigen, wie Hotel Artemis, ein Zeichentrickfilm, der kommt dann später auch ins Kino. Also dass so die Mischung ist, glaube ich, so das Geheimnis von diesem Festival und dass wir uns halt auch an diesem Ort, Neuchâtel am See, so diese Festivalstimmung wirklich am Leben erhalten. Und man kann immer nach Neuchâtel kommen und braucht keine Akkreditierung oder einen Festivalpass. Es hat Tickets. Und wenn man mal nicht ins Kino kommt, dann geht man schnell baden und dann schaut man sich 90 Minuten später einen Film an.
Oder man taucht dann ein in diese Virtual Reality Programme, die es eben auch gibt. Es gibt ja immer auch ein Nebenprogramm am NIF, das sich mit neuen Technologien der Filmwelt auseinandersetzt. Was das NIF auch immer tut, sind thematische Schwerpunkte. Dieses Jahr zum Beispiel gibt es einen Schwerpunkt Neuseeland. Warum wurde Neuseeland ans NIF eingeladen?
Ich denke, Neuseeland und die Schweiz ist sehr gut miteinander zu vergleichen. Sie haben zwar nur eine Sprachregion, doch haben sie relativ verschiedene Kulturen, die sie auch in ihrer eigenen Filmkulturlandschaft respektieren müssen und haben durch das eine Vielfältigkeit an Filmen, die man durchaus, ich sage jetzt mal, das im Independent-Bereich mit der Schweiz vergleichen kann. Das hat uns mal so interessiert, so wirklich so 10.000 Kilometer von uns entfernt, Leute in die Schweiz zu bringen, die eine eigentlich ähnliche Herausforderung haben, mit verschiedenen Kulturen umzugehen. Und natürlich, Lord of the Rings, das Stichwort, das hat dann Neuseeland auch durch ihren Tax Shelter, das sind so Steuerreduktionen, dazu gebracht, auch für große Hollywood-Kisten attraktiv zu werden. Da hat sich eine Firma etabliert, die heißt Vita Workshop, die dann wirklich so bei Avatar oder Tintin, also bei großen Hollywood-Produktionen, federführend war im Worldbuilding. Also das heißt, wie baut man so eine Fantasiewelt auf? Und da freuen wir uns sehr, dass wir mit Rebecca Tisch, die Artdirektorin von Vita Workshop haben, die arbeitet, seit sie 18 Jahre alt ist, als Illustratorin dort. Und die kommt dann am Montag, 9. Juli, ans NIF und präsentiert dort im Imagine the Future Symposium die Konferenz What We Do at Vita. Und da geht es darum, wie arbeiten sie mit so großen Kisten, aber auch, wie entwickeln sie dann diese Filmgeschichten auch in die Game World weiter. Also das ist für das NIF wahnsinnig spannend zu schauen, wo ist das fantastische Storytelling auch in anderen Medien, sei es das VR, sei es das Gaming, verankert und wie treibt es auch dort die Technologie, aber auch das Storytelling weiter.
Die Schweiz gilt ja nicht unbedingt als ein Land, wo fantastische Filme en masse produziert werden. Ihr macht aber auch immer wieder einen Schweiz-Blog. Gibt es dort eigentlich auch eine positive Entwicklung für den fantastischen Film zu erkennen?
Anaïs Emery, die Direktorin vom NIF, die das Festival auch vor 18 Jahren gegründet hat, hegte schon immer den Traum, auch so in der Schweiz so ein Kompetenzzentrum für den fantastischen Genrefilm, sage ich jetzt mal, aufzubauen und hat dann vor 3 Jahren den Schwerpunkt Amazing Switzerland ins Leben gerufen, wo Genrefilme, fantastische Filme auch ans Festival eingeladen werden. Und wir konnten jetzt eigentlich schon auch feststellen, dass so in den letzten Jahren vor allem so eine jüngere Generation von Filmemacherinnen und Filmemacher, ich denke jetzt da zum Beispiel an Lisa Brühlmann oder die Brüder Bischofsberger, dass die sich immer mehr für dieses fantastische Kino interessieren und immer mehr solche Geschichten anfangen zu erzählen. Also da gibt's Katharina's Dream, Blue My Mind, Tiere von Greg Siglinski. Das sind natürlich auch im Moment noch so ein wenig Nischenfilme, weil halt auch Schweizer Film auch nicht per se sehr spektakulär ist. Es zeigt aber, dass in einer jungen Filmemacher-Generation diese Lust, dieser Wille, neue Storytelling-Formen auszuprobieren, wirklich da ist. Und für die haben wir jetzt eigentlich diese Plattform aufgebaut.
Das sagt Christian Ströhle vom NIF. Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival startet morgen Freitag und dauert bis am 14. Juli. Das ganze Programm gibt's unter nif.ch mit 3F.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste und letzte aktuelle Info vor den Sommerferien gibt's morgen um 11. Dann machen wir unter anderem einen Ausflug auf den Gurten und schauen auf die leeren Versprechungen des G20-Gipfels in Hamburg ein Jahr danach. An dieser Sendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Michael Spar und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi, wünscht einen gemütlichen Tag. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.